Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Es gibt eine Neuerung, die der ein oder andere von Ihnen sicherlich schon bemerkt hat. Wir haben jetzt auch einen Quiz, den machen wir jetzt zusammen. Haben Sie sicherlich mitbekommen, das ist der Lebensform-Quiz. Und jetzt können wir hier uns an die Beantwortung der Frage machen. So, was versteht Wittgenstein unter einer Lebensform? Jetzt dürfen Sie einfach hier mir die richtigen Buchstaben nennen und dann klicke ich hier auf Senden. Dann schauen wir, ob es richtig ist oder falsch. Das ist ein ganz kurzer Test. A, natürliche Arten, zum Beispiel Löwen oder Bienen. B, moralische Institutionen und Systeme. C, die einheitssprachliche Handlungen. D, das Fundament von Sprachspielen. Bitte um Meldungen, Vorschläge. Ja? Sind die anderen Teilnehmer damit einverstanden oder soll ich noch was anderes ankreuzen? Dann versuchen wir mal, ob das richtig ist. Senden. Ja, richtig. Nächste Frage: Inwiefern scheidet sich Wittgensteins Traktatus von seinen philosophischen Untersuchungen? A. Der Traktatus ist Wittgensteins reifstes Werk. B. Der Traktatus betrachtet die ideale Sprache, die philosophischen Untersuchungen, die nun. Male. C. Der Traktatus betrachtet die normale Sprache, die Untersuchungen, die Ideale. D. Die philosophischen Untersuchungen verstehen Sprache als Handlung, nicht als Abbild. Ja.
Auf jeden Fall D. Mhm. Ich weiß nicht,
ja. B.
D.
Sonst noch was? Gut, dann versuchen wir es. Auch richtig, sehr gut. Noch eine Frage. Worin besteht die Problematik von Philipp Harfouts Moralphilosophie? A. Sie versteht die Moral als ein Sprachspiel. B. Ihre Ethik scheint einem naturalistischen Fehlschluss zu unterliegen. C. Sie versteht Sprache als ein Konstrukt. D. Sie entwickelt eine relativistische Ethik. Oh, das ist aber schwierig. Ja?
B.
Sonst noch Angebote, Vorschläge? Nicht? Richtig. So, und letzte Frage. Was versteht Philipp Harfout unter dem Bösen? Sie versteht es als ein soziales Konstrukt. Sie versteht es in Analogie zu einem Effekt, einer natürlichen Art. Sie versteht es als ein metaphysisches Prinzip. Oder D, sie versteht es in Analogie zu einem trittbrettfahrenden Wolf. Was auch immer das ist. Sonst noch Vorschläge? Richtig. Und damit haben wir, oder besser gesagt, Sie dieses Quiz bestanden. Mit einer Genauigkeit von sage und schreiben. 100%. Hatte jemand von Ihnen das Quiz so schon aufgerufen gehabt? Einfach mal melden, wer das Quiz...
Bei mir ging es nicht.
Okay, dann muss ich es so machen. Okay, dann haben Sie praktisch ein Problem mit Ihrem Flash-Player und mit Sicherheitsbedenken, die da Ihr Computer sehr berechtigterweise hat. Nicht mir gegenüber, aber anderen Dozenten oder Programmierern oder Künstlern oder was auch immer gegenüber. Mir nicht, aber anderen schon. Dann machen wir das so, dann mache ich das jetzt ab sofort als PDF. Das ist eine PDF-Datei. Dann schicke ich Ihnen die. Habe ich die nicht auch beigefügt gehabt, der E-Mail? Nicht. Dann füge ich die der nächsten E-Mail bei als Anhang. Das habe ich bei einem anderen Kurs gemacht. Ich habe es verwechselt. Genau.
Genau.
Ja, Sie müssen, glaube ich, die Datei speichern und dann von dem gespeicherten Ort öffnen. Also Sie dürfen die Datei nicht direkt aus der E-Mail öffnen. Sie müssen sie erst speichern und dann öffnen. Dann müsste es gehen. Und wenn das nicht gehen sollte, dann müsste man sich überlegen, einen anderen Player zu verwenden. Oder ich mache es so, dass ich das Ganze noch besser einbette. Ich werde jetzt noch ein paar Möglichkeiten ausprobieren, dass Sie, falls bei der einen nicht funktioniert, auf eine andere ausweichen können. Aber ich finde, wir sollten solche Quizzes jede Woche machen. Das hält uns fit hinsichtlich der jeweiligen Themen. Und das ist mal eine andere Situation. Dann gehen wir jetzt heute wieder in den Text rein. Wir haben wie immer Leitfragen. Wie hängen Lebensform und Moral zusammen? Bei Wittgenstein hatten wir nur sprachliche Fragen bezüglich der Lebensform. Jetzt geht es um die Moral. Die Frage ist, Lebensform ein natürlicher Begriff? Der Begriff der Lebensform ein natürlicher Begriff? Könnte vielleicht jemand das Fenster zumachen? Das wäre sehr gut. Danke. Danke. Wie verhalten sich Lebensform und Natur? Das ist so die, ist ähnlich wie die zweite Frage. Inwiefern ist böses Handeln, das ist meine Lieblingsfrage, inwiefern ist böses Handeln mit einem Defekt zu vergleichen, inwiefern nie? Ein Trittbrettfahrenden Wolf, sagt Philippa Foot, mit einer asozialen Biene, sagt Philippa Foot. Sagt sie. Sagt nicht asozial, aber sie sagt. Böse Biene. Das ist nochmal die Philosophin. Und jetzt lesen wir einfach weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also, wer möchte nochmal lesen? Ich kann auch zum Einstieg lesen. In diesem Buch habe ich das erklärte Ziel, eine Auffassung moralischen Urteilens vorzustellen. Also, es geht hier wieder nicht so sehr über das, was gut ist und das, was böse ist, das auch. Aber Philippa Foots Perspektive ist eher diejenige, die sich nach der Art des Urteils richtet. Moralisches Urteil versus Moral. Moralethik. Nicht dieselbe Moralethik. Viele sagen, Ethik sei die Reflexion auf die Moral. Also Ethik sei Moralphilosophie. Moral ist das, sind die Praktiken, die sie vorkommen in Gesellschaften, die nicht reflektiert auf diese Praktik. Aber wir verwenden es jetzt mal so. Also das, was in der Welt da der Fall ist und das bewertet wird, wie verhält sich die Perspektive dazu, wenn man jetzt nur auf das moralische Urteil fokussiert? Das ist ganz einfach. Wie nennt man diese Disziplin, die das moralische Urteil? Nicht die Ethik, sondern die ja. Metaethik. Ja. Also ich bin mir bei Philippa Foot nicht ganz sicher, ob sie eine Ethikerin ist oder eine Metaethikerin. Aber jetzt, dass sie hier davon spricht, von einem moralischen Urteil, dass sie sich damit befasst, sie sagt uns nicht so sehr, was gut und was böse ist. Schauen Sie mal bei Kant zum Beispiel, Immanuel Kant oder auch John Stuart Mill, die sagen uns schon, was gut und böse ist. Ja, also Kant sagt uns, gut ist das, was sich widerspruchsfrei verallgemeinern lässt. Also die Maxime ist gut, die sich verallgemeinern lässt. Und die Handlung ist gut, die aus einer bestimmten Motivation heraus, dem moralischen Gefühl der Achtung heraus gegangen worden ist. Das ist für Kant gut. Böse ist dementsprechend dasjenige, was nicht aus Achtung vor dem Sittengesetz oder aus Achtung vor einer Person geschehen ist, sondern aus einem Motiv, was kann im Eigendunkel werden. Das ist eine Willenstendenz oder eine Willensstruktur, die besagt, dass man seine Individualität über die Allgemeinheit setzt, dass man etwas Besonderes sein möchte, sich für besser erachtet als die anderen Menschen. Und das hat jeder von uns in uns als Anlage, sagt Kant. Wir können es aber überwinden. Das ist eine klare Aussage darüber, was gut und was böse ist. Und hier ist es eher die Perspektive nochmal darüber. Also, wie müssen wir unser Urteilen verstehen, dass es besonders angemessen ist, ein moralisches Urteil. Also, das ist tendenziell eher eine Metaethik bei Philippa Foot. So, und diese Betrachtung moralischen Urteilens, diese Auffassung, die so Foot unterscheidet sich erheblich von der Auffassung der meisten heute schreibenden Moralphilosophen. Sagt sie weiter, denn ich bin überzeugt, dass Bewertungen menschlichen Wollens und Handelns dieselbe begriffliche Struktur deutet darauf hin, dass es eine Metaethik ist. Wie schaut unsere Sprache an? Wie reden wir über Moral? Dieselbe begriffliche Struktur haben wie Bewertung von Eigenschaften und Vollzügen. Das ist sehr interessant.
Vollzug,
es geht also nicht um etwas Statisches, Vorliegendes, sondern es geht um eine Praxis. Vollzug anderer Lebewesen. Da ist dann die Lebensform drin. Und das ist dann wieder die nächste Lebensform, entstanden, wenn es um einen Vollzug geht, sprachlich handeln. Vollzügen anderer Lebewesen und nur nach diesem Modell verstanden werden können. Ich will das moralisch Böse als, Zitat, eine Art des natürlichen Defekts, als Provokation vorstellen. Leben wird im Mittelpunkt meiner Erörterung stehen und die Tatsache, dass eine menschliche Handlung oder Disposition gut ist, werde ich einfach als eine Tatsache verstehen, die ein bestimmtes Merkmal einer bestimmten Art von Lebewesen betrifft. Ja, diskutieren wir doch mal drüber. Was ist der Vorzug, was ist das Problem davon, wenn man das moralisch Böse als eine Art des natürlichen Defekts vorstellt? Und in diese These ein. Oder vielleicht müssen wir zunächst fragen, was ist denn überhaupt ein natürlicher Defekt? Was wäre ein Beispiel von natürlichen Defekt?
Ein Sehschwäche zum Beispiel, Aktien. Mhm. Die Form von Behinderung, egal ob im Menschen oder im Tierreich. Was dann ja schwierig ist, wenn das moralisch böse ist, was macht die dann mit behinderten Menschen? Das war das, was ich damit als erstes assoziiert habe und gedacht habe, oh, das ist aber vielleicht schwierig.
Genau, das ist ein Problem. Sie sagt jetzt nicht, dass praktisch das 1:1 umgesetzt werden kann, also das, was jetzt natürlicher Defekt ist, böse ist, sondern sagt, es ist eine Analogie dazu zu sehen. Aber eine Analogie ist eine Analogie und sagt, da ist eine Strukturgleichheit. Und das ist sicherlich problematisch. Und haben Sie sonst noch irgendwelche Meinungen dazu? Was leuchtet Ihnen ein an dieser Analogie? Was leuchtet Ihnen nicht ein?
Das ist vielleicht auch nicht einleuchtet, natürliche Defekte. Also, ja, ich kann mit selbst, ich weiß nicht, ob diese Verbindung notwendig ist, aber natürlicher Defekt hat meistens nur so eine genetische Komponente. So der Sehvermögen oder weiß ich nicht, auch bei Tieren, dass ein Wolf, der trittbefahrene Wolf, vielleicht nicht jagen kann, aber trotzdem mit ist. Aber, da ist ja irgendwie die genetische Komponente dabei. Und wenn aber jetzt das nicht moralisch böse geht, also es scheint so, dass man voraussetzen muss, dass es einen freien Willen gibt, dass es überhaupt moralisch böse dann überhaupt das Sinn macht, davon zu reden. Und das widerspricht sich aber irgendwie auch wahrscheinlich, dass es jetzt so einen genetischen Defekt hat, dann hat man ja keine freie Wahl gehabt.
Gut. Ist eine Meldung?
Ja. Sie redet ja an einer anderen Stelle auch von Vernunft und dieser Vernunftbegriff von ihr ist, oder zumindest an dieser Stelle, ich kann jetzt nicht genau sagen, welches relativ weit vorne, ist ja eher objektiv zu sehen, oder, also ich würde es jetzt objektiv zu sehen und nicht so, objektiv ist vielleicht ein schlechtes Wort, auf jeden Fall sieht sie nicht so wie Kant, der den Vernunftbegriff ja ganz weit oben quasi fast Gott oder Gott gegeben ansieht und sie sieht ihn jetzt zum Beispiel. Vernunft ist im Prinzip, man tut was situativ gesehen ist, tut man das Vernünftigste. Also zum Beispiel der Räuber, der eigentlich weglaufen sollte. Und die Vernunft handelt nicht moralisch, sondern eben situativ. Und das würde ich jetzt auch auf diesen Strukturbegriff zurückführen, dass im Prinzip der ganze situativ gesehen ist. Und das Böse entsteht eben aus der Situation heraus.
Okay. Also ich denke, beide Meldungen treffen den Punkt. Einerseits könnte man sagen, hat sie überhaupt noch diesen kantischen, sie bezieht sich auf Kant auch, das spricht von Vernunft. Ist das dieser absolute Vernunftbegriff oder ist das nur so ein instrumenteller Vernunftbegriff? Also können wir aus instrumenteller Vernunft Gut und Böse beschreiben? Ja? Dass wir sagen, etwas ist mehr oder weniger gut zur Erreichung eines bestimmten Ziels, trifft es die moralische Rationalität? Und der andere Punkt, der auch sehr wichtig ist, die Sache betroffen hat, ist der, wenn wir vom Bösen sprechen, moralisch scheinen wir die Freiheit des Subjekts vorauszusetzen. Ohne Freiheit kein Böses. Wenn wir aber Freiheit, das Böse als natürlichen Defekt und in Analogien, Art, wie sie sagt, verstehen, dann hat es so etwas Deterministisches. Ne? Sie sagt genetisch, können auch sagen Prädeterminiertes oder was Naturales, was nicht in der Gewalt der Handelnden lag. Ja, das ist so ihr passiert, das ist so ein Defekt, der hat sie nicht zu verschulden unter Umständen. Oder man müsste sich fragen, ja, was ist denn der Grund dieses Defekts? Und der Grund des Defekts, der wäre aber dann selbst nichts Defektes, sondern der Grund, der wäre etwas Aufzuweisendes, was positiv ist, also nichts Negatives, ne? Was Positives. Also wenn man von der Freiheit des Willens spricht im Zusammenhang mit dem Bösen, muss man voraussetzen, dass es gewisse Motive gab, gewisse Entscheidungen, die gerade nichts als Entscheidung jetzt Defektives hatten, sondern da die volle Verantwortlichkeit voraussetzen. Natürlich das, was die Folge war, das war dann destruktiv. Aber der Grund der Entscheidung dazu zum Bösen muss, wenn man moralische Verantwortung voraussetzt, etwas Positives, jetzt nicht im moralischen Sinne, aber etwas nicht Defektives sein. Sonst wäre die Person für das Böse eben nicht zur Verantwortung zu ziehen. Das ist ein Riesendilemma. Ne? Einerseits ist das Motiv, was zum Bösen führt, nicht gut. Das heißt, es hat was Defektives, das ist klar. Es ist kein gutes Motiv, kein guter Grund. Aber es ist dennoch ein Grund. Und es ist ein Grund, der aus Freiheit geschieht. Und insofern dieser Grund ein Freiheitsgrund ist, ist er strukturell auf derselben Ebene, was die Ontologie anbelangt. Er ist genauso seiend wie ein Freiheitsgrund, der zum Guten führt. Beides Gründe der Freiheit, zu Guten und zu Bösen. Der Grund ist beider Male die Freiheit, die genauso positiv ontologisch ist und nichts Privatives. Also wir haben hier die große Debatte wieder zwischen einer Privationstheorie des Bösen, ich schreibe es mal hin, Privation ist das Böse etwas weniger Seiendes, was dem ein Mangel anhaftet, oder ist es etwas Perversion? Perversion hat auch was Negatives, negativ Beiklang, aber eben nicht so sehr was Passives, was Defektives. Sind eine Perversion ist etwas, was aktiv vollzogen wird. Das ist die Grundfrage, wie man das Böse versteht. Das Böse als eine Perversion, als etwas Aktives, was eine Ordnung auf den Kopf stellt. Also zum Beispiel bei Kant, ich setze meine eigenen Interessen über die Interessen der Allgemeinheit durch meinen eigenen Dünkel. Das ist eine typische Perversionstheorie bei Kant. Andere, die ganzen mittelalterlichen Philosophen, Thomas von Aquin, auch Augustinus zum Teil, bereits, muss man sagen, hatten eher die Auffassung vertreten, dass das Böse ein Mangel im Sein ist. Das Böse kommt aus dem Nichts. Das Böse ist das Nichts. Dann muss man sich aber fragen, ja, aber wenn das Böse aus dem Nichts kommt, wie können wir dann für das Böse zurechenbar sein? Wenn doch der Grund das Nichts ist. Grund muss doch eigentlich in uns zu finden sein und wir sind doch nicht nichts, wir sind freie Wesen. Das heißt, es sprechen doch mehr Gründe für die Perversionstheorie als für die Privationstheorie, wenn wir die Freiheit des Menschen voraussetzen. Und damit scheint aber Fut hier mit dieser Analogie, mit dieser Art Analogie in eine privative Richtung einzumuten. Böse, das ist ein Problem. Das müssen wir lassen. Ja, sonst gab es noch Meldung dazu, glaube ich, in der Mitte hatte ich jemand übersehen, ja?
Ja,
Oder haben Sie noch Gründe, die für so eine defektive Art des Bösen sprechen? Was wäre denn auch ein Grund dafür, ja?
Ich habe eine Verständnisfrage. Und zwar, wie knüpft ihr an Wollen und Handeln? Und Wollen und Handeln findet ja erstmal als Faktum in der Welt Subjekte in vielfacher Form statt. Und jetzt gehen wir dahin und sagen, dieses Wollen und Handeln ist einmal böse und es ist einmal gut. Ja. Und wenn ich jetzt diese Unterscheidung mache und ganz von der Lebensform oder was auch immer anknüpfe, dann brauche ich ja in irgendeiner Form zunächst einmal einen Bezugspunkt von Handlungen, die gut sind und von Handlungen, die böse sind. Da brauche ich ja in irgendeiner Form einen Resonanzboden. Und dieser Resonanzboden kann natürlich darin bestehen, dass ich Handeln und Wollen als was Natürliches ansehe, was eben natürlich in einer ganz bestimmten Weise abläuft und setze diese Natürlichkeit als Normativität. Oder aber ich komme und setze eben über die Vernunft halt die Allgemeinheit als Normativität. Aber letztlich gehe ich ja immer strukturell in gleicher Weise vor. Und es geht eigentlich letztlich nur um die Normativität, wenn ich die fasse. Ne?
Guter Punkt, ja. Genau. Also dann wäre Ihr Punkt, wenn ich es recht verstanden habe, dass man sagt, Philippa Food zieht die Natur, die Natürlichkeit als Kriterium, als normatives Kriterium heran. Und Kant nimmt die Vernunft oder nimmt die Universalität oder die Widerspruchsfreiheit von Maxim. Genau. Und dann kann man sich jetzt fragen, gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, die Natur als Normativität anzusehen? Darüber können wir jetzt diskutieren. Haben Sie da einen Grund dafür? Hätten Sie einen Grund für die Natur?
Ja, also ich könnte mir das so vorstellen, dass man einfach die Evolution heranzieht und sagt, ein bestimmtes Handeln, was sich als evolutionär erfolgreich dargestellt hat, ist ja etwas, was das befördert und damit im Sinne eigentlich des Menschen sein muss. Denn nur alles, was diese Evolution stoppt oder sein Untergang und das Prinzip des Lebens tangiert, ist etwas Schädliches. So könnte man sich nähern.
Genau, das machen auch viele evolutionäre Ethik. Das, was der Natur zuwider ist, ist plakativ gesprochen, das kann im weitesten Sinne nicht gut sein. Und offensichtlich ist Moralität, sind moralische Systeme für die Natur des Menschen zuträglich. Weil wir, oder vielleicht auch nicht, ich bin kein Evolutionsbiologe.
Nee, ich meine, man muss das ja nicht mehr auf die Natur,
meinte ich genau.
Ach so.
Genau. Also dass zum Beispiel es eben für die Entwicklung des Menschen auch jetzt natürlich gesehen besser ist, wenn wir soziale Systeme haben, wenn wir Gerechtigkeit haben, Demokratien haben, wenn wir Gesundheitsfürsorge haben, das ist für die Gattung Mensch besser. Der Mensch breitet sich aus, die Erde wird voll, ob das so gut ist, ist eine andere Frage, aber also die Spezies Mensch profitiert extrem davon, wenn wir moralische Systeme haben, also auch aus evolutionsbiologischer Sicht. Wenn man jetzt da sagen, das Kriterium des Erfolges ist die Verbreitung des Menschen, dann ist es ganz klar, dass Demokratien oder eben moralische Institutionen sehr gut sind, weil die Menschen weniger Kriege haben, weil weniger Menschen sterben infolge von Hungersnöten, weil es soziale Gerechtigkeit gibt. Das wäre so ein Argument, ja. Was spricht denn dagegen? Also das ist ein häufig formuliertes Argument. Ob jetzt Philippa Food eine Evolutionstheorie vertritt, glaube ich nicht, dass sie da das als Hintergrund hat, aber sie kommt aus England und Darwin und diese ganze Evolutionstheoretiker kommen aus diesem Bereich. Es könnte also sein, dass sie ideengeschichtlich da durchaus beeinflusst ist, obwohl sie das sicherlich nicht unterschreiben würde, aber es ist ein Argument. Was könnte man jetzt da aus philosophischer Sicht dagegen halten, gegen so ein evolutionsbiologisches Kriterium für Moralität? Dass man sagen würde, gut, da spielt der Freiheit keine Rolle mehr, könnte man sagen. Ja, man könnte es sogar mit Freiheit auch noch kompatibel erklären. Das wäre, glaube ich, sogar auch denkbar. Denken Sie noch an die letzte Sitzung. Sein und Sollen, dieser naturalistische Fehlschluss, das liegt eben auf der Hand. Man könnte sagen, es ist halt doch ein Kategorienfehler. Also man kann halt, das was gut ist, lässt sich nicht beschreiben durch Lust, durch selbst nicht durch Populationen. Also wir können nicht sagen, je mehr Menschen auf der Welt oder je mehr sich die menschliche Art durchsetzt, desto besser ist das Phänomen, moralisch gesehen. Das ist das Problem, mit was wiegen wir gut auf? Und evolutionsbiologisch hätten wir verschiedene Möglichkeiten. Das sind einmal die Anzahl der lebenden Menschen, den Gesundheitsstand der Menschen. Und dann wird es schwierig, da so ein objektives Kriterium zu finden. Und wir würden uns Systeme denken können, wo wir sehr viele Menschen haben, aber dieser Zustand nicht moralisch gut wäre. Wäre denkbar.
Ein System könnte auch kippen.
Genau.
Dass eben dann, wenn man einen Aspekt, wie zum Beispiel Blut, wenn man das so unabhängig von der Natur und der Gesellschaft in der Entwicklung auch immer definiert, dann hat das ja auch oft einen Grenzwert, wo ich dann wieder.
Genau. Zum Beispiel jetzt Überbevölkerung. Ne? Die Welt quillt über von Menschen. Ist das noch gut? Kann das die Evolution wollen?
Genau.
Ne? Dann ist die Frage, ist die Evolution als Subjekt zu denken, als Macht, die alles lenkt? Ne? Das ist auch die Frage, was ist die Evolution? Ne? Was ist das überhaupt? Ab wo sollten nicht mehr Menschen geboren werden? Wann ist das kritische Maß erreicht? Oder sollen wir auf andere Planeten ausweichen, sollen wir das Universum kolonisieren solche Fragen, da gibt uns die Illusion keine klare Antwort auf. Da muss man wieder auf den Nutzen, den größten Nutzen. Aber auch der größte Nutzen ist nicht immer moralisch zu sehen. Da können andere Motive eine Rolle spielen. Wir bekommen die ganze Motivationsproblematik hier nicht rein. Aber ich denke mal, es ist so ein erster Anhaltspunkt, kann das schon sein, dass was irgendwie schädlich ist, aber auf natürlicher Basis, dass das nicht gut sein kann. Das ist, glaube ich, aus dieser Sicht im negativen Sinne sicherlich richtig. Also nichts, was natürlich defektiv ist, kann moralisch gut sein. Ich glaube, so kann man sagen. Aber andersrum wird eben kein Schuh draus. Dass man sagt, das, was moralisch jetzt, was jetzt natürlich floriert, ist das gleich schon moralisch gut. Ne? Gut, ich will damit jetzt nicht sagen, dass jetzt natürliche Defizite böse sein. Böse sind im Sinne zum Beispiel von Behinderung, das wäre nicht richtig. Aber wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Umweltzerstörung oder sowas, ne? Oder wo Schaden natürlicher Art produziert wird, dass man da sagt, das ist nicht gut und vielleicht ist da auch nichts moralisch Gutes dahinter. Umweltzerstörung und solche Dinge, denke ich jetzt. Ja? Aber natürlicher Defekt ist natürlich wiederum problematisch, weil wir dann sehr schnell eben dahin kommen, wie die Kommilitonin meinte, was machen wir mit Menschen mit Behinderung? Ja? Das ist, soll das, wie sollen wir das dann in so ein Schema zwängen? Ja? Das ist, passt nicht rein. Da kommt dann, muss die Würde des Menschen berücksichtigt werden. Da gibt es ein bisschen Probleme mit.
Ich glaube, es gibt da zwei Sichten, die wichtig sind. Einmal die individuelle und einmal die gesellschaftliche. Die Frage ist einfach nach fest.
Ja. Ja, was ist das Kriterium für Moralität? Das ist so diese Frage und sie scheint hier so ein naturalistisches Kriterium anzusetzen. Wir müssen jetzt aber noch genauer schauen, wie dieses naturalistische Kriterium gefasst ist, weil es ist halt kein evolutionsbiologisches Kriterium, sondern es ist ein Kriterium der Lebensform. Also das, was sie hier sagt, Vollzug, dann ist es entscheidend, Vollzüge von Lebewesen. Und insofern würde eine Behinderung nicht hineinfallen, weil das wäre kein Vollzug von Lebewesen. Eine Behinderung ist kein Vollzug eines Lebewesens. Und ich glaube, sie legt hier also ihr Wert auf eine Praxis in einer Lebensform. Und über diese Praxis hat sie sowas wie eine Struktur, was dann bei Kant in Richtung Maximen geht. Das bringt sie mit rein. Wir sehen jetzt gleich noch, wie sie sich von Kant abgrenzt und wie sie an auch anknüpft. Ja, also ein solcher Gedanke, wie er ihr vorschwebt, bedeutet zumindest, wie sie ihn versteht, dass man eine naturalistische Theorie der Ethik ins Auge fasst. Das ist der Punkt. Das heißt, dass man wirklich von Grund auf mit G.E. Moores Antinaturalismus und mit den subjektivistischen Theorien wie Emotivismus und Präskriptivismus brechen muss, die als Ausarbeitungen von Moores ursprünglichen Gedanken verstanden werden. Was ist denn ein Emotivismus und was ist ein Präskriptivismus? Wer von Ihnen weiß das? Weiß es noch, vielleicht auch aus dem letzten Semester, da hatte ich auch ein bisschen darüber was gesagt. Ja.
Der Emotivismus versteht moralische Urteile einfach als Ausdruck von Pro- oder Kontra-Einstellungen. Also gehört eben zur emotivistischen Das hat dann keinen Wahrheitswert.
Genau. Haben Sie ein Beispiel für einen solchen Fall? Was wäre ein? Oder machen wir es mal so. Ich schreibe jetzt mal einen Satz hin. Haben Sie mir ein moralisches Urteil, was wir jetzt emotivistisch analysieren wollen?
Also ein moralisches Urteil, töten ist schlecht.
Ja, töten ist böse. Ermorden. Weil auch die 10 Gebote sagen ja nicht, du sollst nicht töten. Die sagen, du sollst nicht morden. Das ist ein großer Unterschied. Also deswegen bleiben wir mal bei den 10 Geboten. Morden ist böse. Das ist eines, das ist das 6. Gebot, glaube ich. Ja. 6. Gebot, du sollst nicht morden. Du sollst nicht ungerecht töten. So, und was würde jetzt eine emotivistische Analyse dazu sagen? Könnte man das emotivistisch analysieren?
Ich wollte nur noch ergänzen, dass das Wesentliche beim Emotivismus ja ist, dass es nicht nur deskriptiv ist, beschreibt, was derjenige, der diese Aussage äußert, für eine Einstellung hat, sondern dass es auch vorderen Charakter hat. Also dass es ein Imperativ, ein Versteckter ist.
Ja, das wäre dann auch noch dieser Präskriptivismus noch dazu, also der hier. Der hier, der Präskriptivismus. Ich denke, man kann im Motivismus.
Aber jetzt vom Algorithmus zu wissen, was negative Wirkung, das
Sprechen
und so, das ist ja
sehr wesentlich. Okay, ja, ich denke, man kann den Motivismus so oder so verstehen. Im stärkeren Sinne ist es so, dass man sagt, die Emotionen, die dabei ausgedrückt werden, die haben Aufforderungscharakter. Man könnte aber auch bloß, ja, ich meine, es ist ja auch, eigentlich eine Aussage. Man könnte jetzt aber Emotivismus sehr schwach verstehen und sagen, was ist in diesem Urteil ausgedrückt? Eine Person A führt den Tod einer Person B herbei, und zwar auf eine planvolle Weise, die darauf schließen lässt, dass Person A Person B absichtlich töten wollte, und wir können die Umstände noch betrachten. Es gibt keinen Fall von Notwehr, der das rechtfertigen ließe. Also offensichtlich führt Person A den Tod einer Person B absichtlich herbei, und zwar aus einem Motiv, was sich uns so erschließen lässt, dass es vielleicht um Habgier oder um Rache oder solche Motive geht. Und das ist festgestellt, und dann würde der Motivist doch sagen, aber Sie können mich korrigieren, ich sehe das und ich empfinde dabei ein Unwohlsein. Dieses Unwohlsein, was ich damit verbinde, das drücke ich aus, Expressivismus, oder das, das ist jetzt Ihr Punkt, das führe ich so weiter, dass ich sage, diese Emotion soll nicht sein, diese Emotion lässt darauf schließen, dass das nicht gut ist, was da passiert, das soll nicht sein. Und das ist dann meine Haltung dazu ist, ich habe dazu eine emotionale Haltung, und die ist so, dass ich da Widerwillen verspüre oder Abscheu oder sowas. Könnte man so das verstehen oder haben Sie noch Vorschläge, wie man das emotivistisch auflösen könnte? Ja,
es ja, ist ja jetzt weniger mein Punkt gewesen, dass man selber für sich schlussfolgert, also offenbar ist das nicht gut, sondern dass der Punkt ist in dem Moment, in dem ich Sprecher bin, der ein moralisches Urteil ausspricht, ich den anderen, dem Gegenüber deutlich machen will, er sollte das nicht tun. Und das eben auf eine sehr viel nachdrücklichere und zugleich subtilere Variante, als statt dass ich sage, du sollst es nicht tun, sondern ich sage eben, das ist böse. Und das ist erstens subtiler und zweitens sehr viel aufgrund kultureller Prägung sehr viel nachdrücklicher.
Okay. Und aber würden Sie nicht sagen, dass es eher so diese These des Präskriptivismus wäre, würden Sie nicht sagen? Und wo kämen dann die Emotionen noch mit rein? Also wäre das dann. Wäre dieser Vorwurf, du sollst nicht töten, einfach emotional gefärbt, dann würde er eben auch Emotionen transportieren.
Also es gibt diesen Punkt, ist ja, dass er sagt, das Wort böse hat für uns eine emotive Bedeutung. Und deshalb eben hat dieses Wort, was ich sage, es ist böse, hat einen stärkeren Aspekt, als wenn ich sage, du sollst es nicht tun. Okay, weil eben an diesem Wort böse die emotive Bedeutung hängt.
Ah ja, das wäre eine Möglichkeit. Hätte man auch den Präskriptivismus drin. Aber jetzt so diese Form des Emotivismus, wenn Sie jetzt sagen, subjektivistische Theorien des Emotivismus, also wo wäre dann das Subjektivistische drin? In Ihrem Fall bei Stevenson, dass man sagt, indem ich eben so ein normativ stark aufgeladenes Wort oder Begriff wie böse verwende, vermittle ich auf eine subjektive Weise, sowohl was mich selbst als Sprechaktsäußerer als auch was Empfänger anbelangt, Emotionen. Es findet ein Emotionsaustausch statt über den Begriff des Bösen angesichts dieser Situation. Wäre das so der Punkt? Okay. Und dann könnte man sagen, okay, gut, aber das Problem ist, verfügt werden wir das ist subjektiv. Also wir verwenden einfach normative Begriffe und die basieren vielleicht letztendlich auf einem Unwohlsein, was sich in mir einstellt, wenn ich eine solche Sache beobachte. Und dann hätte Food das Problem jedenfalls, wie Sie jetzt im Motivismus versteht, sagt, das ist nicht weiter fundiert. Wir können moralische Objektivität, Objektivität für moralische Urteile nicht binden an Emotionen, an subjektive Zustände von Befürwortung, Pro-Zustand oder Ablehnung. Das wäre also Ihr Problem, was Sie damit hätten. Sie haben Sie noch gemeldet?
Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch den Perspektivismus so als Weiterentwicklung des Emotivismus verstanden.
Interpretierbarkeit hinzu, dass man eben, wie Kommilitonen jetzt sagt, es ist gleichzeitig auch eine Aufforderung an den Gegenüber, hey, jetzt muss es damit aufhören, weil es ist Poet sozusagen. Mhm.
Genau. Und, also dass es ein emotivistisch informiertes Urteil ist, was aber jetzt nicht nur die Subjektivität der Emotion kommuniziert, sondern die Subjektivität der Emotion so darstellt, als ob sie objektiv gültig wäre.
Und damit wäre dann eben auch Kommunikation zwischen unterschiedlichen Gesellschaften möglich, was halt die, sag ich mal, aktuelle Lage besser beschreibt, warum generell auch immer noch verschiedene Gesellschaften miteinander über moralische Gegebenheiten diskutieren, obwohl es ja angeblich keine moralischen Werte gibt.
Sie nennt jetzt eben nur den Präskriptivismus subjektivistisch. Das wäre also wohl so eine Auffassung von Präskriptivismus, dass es eben eigentlich ein emotional fundiertes Urteil ist, was sich in der Gestalt einer objektiven Form darstellt. So könnte man das sagen. Oder wie verstehen Sie es?
Also ich hätte ja nicht so
verstanden. Würden Sie so sagen? Also es hat die Wurzel in einer Emotion. Im Gegensatz zum Emotivismus ist der Präskriptivismus nicht so zu dem, dass damit einfach Emotion ausgedrückt wird. Morden ist böse und dabei formuliere ich das so, dass ich Abscheu ausdrücke, sowohl was meine Abscheu anbelangt, als auch was die Wirkung beim Empfänger anbelangt. Er soll das auch empfinden, meine Emotion, die soll damit geteilt werden. Es geht um das Teilen von Emotionen angesichts einer moralischen Situation. Das ist der Emotivismus und der Präskriptivismus, so wie Foot vielleicht versteht, es gibt da viele Spielarten, aber wie Foot ihn verstehen könnte, wäre: Ich gebe dieser Emotion einfach einen anderen Ausdruck und lasse nicht so sehr die Emotion sprechen, auch wie ich diesen Satz zum Beispiel ausspreche, ist sehr entscheidend. Sondern ich kleide diese eigentlich emotional fundierte, dieses Urteil, emotional fundiertes Urteil, in eine präskriptive Form, sodass ich nicht so sehr auf die Emotion abhebe, sondern auf die Normativität dieses Satzes. Das gilt. Vielleicht auch objektiv. Aber sie würde jetzt sagen, es sind subjektivistische Theorien, die keine Objektivität haben. Und sie würde sagen, der Naturalismus, den Moore kritisiert hat, der führte dazu, dass man keine Objektivität mehr richtig beansprucht. Also Naturalismus, die Ethik, hat ja den großen Vorteil, darüber hatten wir ja gesprochen, dass er was Objektives hat. Wenn wir sagen, gut ist, was Lust mit sich bringt zum Beispiel, dann können wir das schon irgendwie quantifizieren, also im Sinne dieses utilitaristischen Gedankens. Wenn es irgendwie von Nutzen gekleidet ist, gut, auch wenn Lust immer subjektiv ist, aber wir können es irgendwie messen, wir können Erfolg, wir können das Gute quantifizieren, wir können es objektivieren, anhand von Lust und so weiter. Wenn wir jetzt mit Moore sagt, das ist nicht richtig, das Gut lässt sich so nicht definieren über Lust, dann haben wir ein Problem der Objektivität, wenn wir nicht auf den kantischen Gedanken abheben. Und dann gab es eben in dieser Debatte diese Reaktion darauf, Emotivismus, Präskriptivismus, eine sehr komplexe Debatte. Und sie möchte jetzt also offensichtlich keinen richtigen Naturalismus vertreten, möchte sie nicht, aber sie möchte auch nicht oder viel weniger noch möchte sie eine subjektivistische Theorie vertreten. Sie sagt jetzt, Emotivismus sei subjektivistisch. Präskriptivismus, würde sie vielleicht sagen, ist der Form nach objektivistisch. Ne, wenn ich etwas vorschreibe, geriere ich mich so, als ob das objektiv sei. Aber dem zugrunde liegen, würde sie sagen, es liegt etwas Subjektivistisches. Und sie möchte aber eine subjektivistische Theorie nicht vertreten. Sie möchte eher was Objektives erlangen, aber wir müssen uns fragen, ob sie das auf Basis eines ganz gewöhnlichen Naturalismus macht. Und das macht sie offensichtlich nicht. Sie scheint einen Zwischenweg zu beschreiten zwischen, ich schreibe mal kurz hin, wie man es sich denken könnte. Wir haben hier Naturalismus. Haben Sie da so ein Beispiel, so ein Satz für den Naturalismus, so ein typisches Beispiel, wie man Naturalismus in der Moralphilosophie beschreiben könnte? Gut gleich Lust. So was zum Beispiel der Naturalismus. Das ist ein Problem, wenn Sie mich einen Subjektivismus. Emotivismus. Böse sind gleich Unbehagen. Ganz plakativ. Oder böse gleich Unlust vielleicht. Aber Lust, böse, gut ist gleich Lust, wäre letztendlich der Vorwurf von Moore an naturalistische Theorie. Dass jemand auf die Idee kam, gut, jetzt nicht unbedingt im moralischen Sinne, sondern gut als basales Prädikat naturalistisch mit naturalen Prädikaten zu definieren. Das ist die objektivistische Seite, würde ich jetzt mal vorschlagen, das würde ich so nennen. Objektivismus, und das wäre eben Subjektivismus. Und sie möchte jetzt hier einen Zwischenweg betreten. Und zwar ist hier das Entscheidende Lebensform. Vollzug. Analogie. Das ist das Entscheidende. Leben, eigentlich auch Leben. Leben. Nicht Natur, nicht Natur, sondern Leben. Lebensvollzug, eine Praxis, Praxis. Praxis des Menschen. Das ist der. Also weder Subjektivismus, also Emotivismus, das ist eben Emotionen. Das sagt, das kann Moralität nicht begründen. Das ist keine Objektivität für Urteile. Wenn ich sage, oh, da ist ein Mord passiert, oh, ich drücke hier mit mein Unbehagen aus, mein Missempfinden, und das ist das ist der einzige moralische Gehalt, mein Missempfinden, meine Emotionen, mein Ablehnen, meine Aversion dagegen. Das ist nicht fundiert, damit kann ich Moral nicht begründen. Genauso wie ich sage, das ist zu sehr betonende Objektivität. Naturalistische Kriterien fassen auch nicht die Realität von Moral. Haben wir noch andere Angebote in der Philosophie der Geschichte? Ich habe den Namen schon erwähnt. Eigentlich wäre ein ganz einfacher Kandidat. Ja.
Kant.
Ja. Kant, warum nicht Kant? Warum nicht? Der macht doch genau dasselbe. Kant hat keinen Naturalismus. Kant hat keinen Subjektivismus. Kant wäre eine Alternative. Mache ich mal hier. Was würde es nicht bei Kant als Bezugspunkt hinstellen? Was ist da so die Basis, auf der Moralität anzutreffen ist? Ja?
Vernunft, also kognitive Theorie.
Genau. Theologie, Kognitivismus, Vernunft und Wille. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Vernunft und Wille. Das wäre ein vernünftiger Wille. Wir haben es mit Maximen zu tun, vernünftiger Wille. Das ist so Deontologie. Hier müsste ich schreiben, Logik, also Logik, also Widerspruchsfreiheit. Vernünftiger Wille. Der vernünftige Wille ist widerspruchsfrei. Das ist kein. Oder Form, natürlich Form müsste ich auch noch. Form. Ganz wichtig, die Form. Aber damit haben wir es ja eigentlich schon. Also, wir haben die Form hier bei Kant und wir haben das Leben hier. Also, das hat Kant nicht. Kant hat nicht das Leben, er hat nur die Form. Also, den Willen. Der Wille ist nicht Leben. Obwohl, der Wille hat was in diese Richtung der Praxis geht. für Kant ist der Wille eben lebendiges Vermögen von lebendigen Gesten. Aber sie fusioniert offensichtlich, wir lesen gleich weiter, sie fusioniert, oder können wir mal das Fenster aufmachen, sollen wir das Fenster mal aufmachen? Könnte man hinten vielleicht das Fenster nochmal aufmachen, der Lärm scheint weg zu sein. Sie versucht jetzt, im Grunde genommen können wir sagen, so, sie leitet sich vom Naturalismus den Lebensbegriff und fusioniert ihn mit der Form, dem Formaspekt. Und das ist jetzt Foots Antwort auf die Herausforderung von Objektivismus, Naturalismus und Subjektivismus. Ja.
Hier hat sich noch eine andere Alternative, ich glaube, Moore war doch Intuitionist. Mhm. Der hat ja, er hat ja quasi den Start gegeben für diese subjektivistischen Theorien, aber ja. Er selber war ja kein
ja, genau.
Intuitivist oder Perspektivist.
Ja.
Oder so. Er hat doch auch, er hat doch gemeint, Gut ist eine nicht natürliche Eigenschaft, genau. Aber er hat es ja auch kognitivistisch interpretiert. Also man konnte schon sinnvoll von wahr oder falsch
ja.
Sprechen bei moralischen
ja. Urteilen. Genau. Er war eben sehr zurückhaltend, was dann konkrete Äußerung über das Gute angeht. Er hatte eher so eine negative Theorie, also Gut ist unanalysierbar in diesem Hinsicht. Gut ist ein Begriff, der eben nicht so und so und so beschreibbar ist. Aber was Gut dann eigentlich ist, hat er nicht so sehr gesagt. Das trat bei mir so ins Hintergrund. Man konnte sagen, Intuition, Gut, haben wir einfach so in uns als unanalysierbarer Begriff. Vielleicht in Art einer platonischen Idee, könnte man sich jetzt fragen. Wir haben da im Seminar im letzten Semester viel drüber spekuliert. Aber er schweigt sich etwas über das aus, was denn eigentlich gut ist. Er sagt vielmehr etwas darüber, was gut nicht ist und wie wir gut nicht verstehen können. Ja. Da war noch gerade eine Meldung? Nicht. Okay. Gut, dann können wir weitermachen. Also so viel zur Übersicht. Ja, das ist also so, und jetzt kommt Ihre Theorie. Wer möchte mal lesen von Ihnen?
Und Sie?
Ja. Die Wahrheit zu sagen, Versprechen zu halten und dem Nachbarn zu helfen, all das ist in demselben Sinne eine Komponente oder ein Aspekt praktischer Rationalität, wie selbsterhaltendes Handeln und die umsichtige Verfolgung anderer unschuldiger Ziele. Die verschiedenen Komponenten stehen auf einer Ebene. Ein Urteil darüber, was praktische Rationalität erfordert, muss die Gesichtspunkte, die wir nicht moralisch nennen, in ein Verhältnis zu den Gesichtspunkten setzen, die wir moralisch nennen und umgekehrt. Denn nicht immer ist es vernünftig, Hilfe zu leisten, wo sie benötigt wird, oder ein Versprechen zu halten. Und ich bin überzeugt, dass es noch nicht einmal vernünftig ist, immer die Wahrheit zu sagen. Will man sagen, dass moralische Erfordernisse immer Vorrang haben, dann können nicht diese speziellen Erfordernisse gemeint sein. Stattdessen muss das umfassende Urteil gemeint sein, dass man unter Berücksichtigung aller Umstände tun sollte. Ich denke, einen klaren Kopf bewahrt man, indem man klärt, dass diese besonderen Urteile Vorrang haben und sich daran erinnert, dass manche Ausdrücke umfassende Urteile einschließen, andere jedoch nicht. Unklugheit zum Beispiel ist per Definition wieder vernünftig, Selbstaufopferung dagegen nicht. Wenn wir diese Komplikation beiseite lassen, können wir die verschiedenen Anforderungen der Rationalität beim Handeln als einander gleichgestellt betrachten.
Vielen Dank. So, was ist jetzt hier der Punkt? Woran setzt sie jetzt an?
Also sie geht schon davon aus, dass man durchaus unterscheidet oder dass ein moralisches Urteil ja eigentlich unterscheidet, was jetzt moralisch und was nicht moralisch ist. Aber sie bringt halt jetzt hier, bei meiner Meinung nach, eine subjektive Komponente schon mit rein, indem sie sagt, in manchen Situationen ist es vielleicht vielleicht besser, eben die Unwahrheit zu sagen, weil das ist ja schon wieder so eine eher subjektivere Entscheidung meiner Meinung nach, wenn ich jetzt entscheide, okay, wann ist eine Lüge angebracht und wann nicht. Das ist ja meine Entscheidung. Und dadurch ist es aber eigentlich schon wieder so auf wackeligen Füßen, weil dann wieder das alles so eine eigene Auslegungssache wird.
Genau. Also es geht um, wie Sie richtig sagen, jetzt endlich um die Form, um das Verhältnis von Vernünftigkeit und Wirklichkeit und Realität. Und sie spricht hier, oder Umstände müsste man genau sagen, Kontexte. Und sie spricht jetzt hier letztendlich von praktischer Rationalität. Das ist so der Schlüsselbegriff. Und wir müssen jetzt schauen, wie diese Form von Rationalität sich von der Form von Rationalität unterscheidet, die Kant reine praktische Vernunft nennt. Das ist Kants Begriff. Reine praktische Vernunft, das ist die Quelle für Moralität. Sie möchte jetzt nicht ganz so formalistisch sein wie Kant. Reine praktische Vernunft ist für Kant was sehr Abstraktes, was sehr Absolutes, was uns unsere Maxime testen lässt, was dann aber auch sogar selbst noch konkret werden kann, emotional, mit dieser Achtungsgefühl. Auch das stammt aus der rein praktischen Vernunft. Aber es ist etwas sehr Abstraktes, irgendwie was sehr weltfremdes, könnte man sagen. Und sie möchte jetzt dieser Theorie der reinen praktischen Vernunft bei Kant, dieses untere Modell, möchte sie eine Form von praktischer Rationalität entgegensetzen oder sie ergänzen zu einer Form praktischer Rationalität. Und wenn sie jetzt sagt, nicht immer ist es vernünftig, Hilfe zu leisten, und ich bin überzeugt, dass es noch nicht einmal vernünftig ist, immer die Wahrheit zu sagen. Das spricht natürlich gegen Kant. Kant sagt, wir müssen in jedem Fall, in jeder Situation die Wahrheit sagen. Wir dürfen nie lügen, absolutes Lügenverbot. Das ist vernünftig, sagt Kant. Die praktische Vernunft gebietet, in jeder erdenklichen Situation die Wahrheit zu sagen. Und dann gibt es eben diese Beispiele, wo ein unschuldiger Mensch verfolgt wird von einem, der ihm nach dem Leben trachtet, auf unmoralische Weise, und man jetzt diesen Geflüchteten Unterschlupf geben könnte und dann gefragt würde, wo ist dieser Mensch oder hat sich dieser Mensch versteckt bei dir, und man wäre dann in so einer Situation eigentlich gezwungen, die Wahrheit zu sagen, also er ist bei mir. Das ist so ein Beispiel, und damit würde man aber dann den Tod dieser flüchtigen Person in Kauf nehmen. Und das sind solche Beispiele, wo man sieht, dass diese absolute Lügenverbot bei Kant problematisch ist, wenn es um lebensweltliche Situationen geht. Und das scheint sie hier vielleicht im Hintergrund zu haben. Also ein weiterer Begriff von Rationalität, ja.
Also, ich habe so verstanden, weil es stimmt, dass sie das selbsterhaltende Handeln, also das, was Kant als Kausalität in der Natur bezeichnet, und die umsichtige Verfolgung anderer Ziele, also Ziele der Vernunft, dass sie diese zwei Handlungsstränge als gleiche angeht.
Oder zusammenbringen möchte. Ja.
Bei Kant ist es ja eindeutig so, dass er die Priorität hat, im Hinblick auf die Wirklichkeit. Und das ist ja bei ihm die klare Auskunft. Und von daher wird er als rigoros bezeichnet. Und sie sagt, nein, das ist nicht eine Priorität des Sinnlichen, sondern diese ganzen Handlungsstränge stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und um dann zu entscheiden, was das Richtige ist, dann brauche ich das Urteil, wo ich also unter Berücksichtigung dieser Lebenssituation dann entscheide, was das Richtige ist.
Genau. Sie sagt, dass
die Priorität auch nicht die bei Kant eindeutig ist.
Ja. Ja, genau, sie öffnet den kantischen Moralbegriff, sie öffnet ihn, dass manche Ausdrücke umfassende Urteile einschließen, andere jedoch nicht. Zum Beispiel Lügenverbot, das würde andere Urteile einschließen. Da müsste man dann noch mal genauer schauen, unter welche Umstände. Ja? Selbstaufopferung zum Beispiel. Ja, Selbstaufopferung ist nicht so klar. Selbstaufopferung kann in bestimmten Kontexten problematisch sein. Unklugheit, würde sie sagen, ist generell schlecht. Ja, sie spricht jetzt hier nicht direkt von moralisch schlecht, sondern wieder vernünftig. Selbstaufopferung ist ein anderes Phänomen. Also sie möchte offensichtlich die Moral gewisse, oder Urteile, es geht um Urteile, es ist ja metaethisch, sie möchte gewisse Urteile nicht absolut setzen, sondern sagt, es kommt immer auf die Kontexte an. Und das scheint letztendlich ihr Begriff von praktischer Rationalität zu sein. Das ist diese Erweiterung des kantischen Gedankens. Sie kommt jetzt im nächsten Zitat noch genauer darauf zu sprechen, wie sie Kants Theorie modifiziert. Wer möchte mal lesen? Möchten Sie vielleicht lesen?
Ja. Ich denke, es ist möglich, den roten Faden dann auch noch undeutlich zu erkennen, der die verschiedenen Komponenten praktischer Rationalität durchzieht. Der grundlegende Begriff ist Qualifizierung des Menschen zum guten Handeln. Das bedeutet, um es zu wiederholen, guter Wille im Unterschied zu Dingen wie gutes Sehvermögen, Fingerfertigkeit oder gutes Gedächtnis. Kant hatte vollkommen recht, als er sagte, dass moralisch gut allein der gute Wille sei. Die Idee der praktischen Rationalität betrifft tatsächlich den Willen. Indessen hat sich Kant anscheinend geirrt, als er dachte, dass eine abstrakte, auf vernünftige Wesen als solche anwendbare Vorstellung der praktischen Vernunft so etwas wie ein Moralkodex für Menschen begründen könnte. Die Bewertung menschlichen Handelns hängt nämlich auch von wesentlichen Zügen spezifisch menschlichen Lebens ab.
Vielen Dank. Also, leuchtet Ihnen das ein? Was möchte Sie jetzt machen? Worin besteht Ihre Anknüpfung an Kant? Worin Ihre Abweichung? Das nochmal hier auf Basis dieses Zitats zusammenfassen. Genau, also wir müssen jetzt nochmal genau hier auf das schauen, was sie hier sagt. Guter Wille im Unterschied zu Dingen wie gutes Sehvermögen, Fingerfertigkeit und das Gedächtnis. Also, wissen Sie, wo Kant den guten Willen von solchen Vermögen, Fertigkeiten, Talenten, wie Kant das nennt, abgrenzt? Kennen Sie diese Schrift von Kant, wo er das tut? Ist allein ein guter Wille und andere mögliche Kandidaten für das, was gut ist, wie zum Beispiel Sankanta.
Ja? Maximen Unterschied, irgendwie, den er da macht, dass er sagt, wenn man zum Beispiel Pianist werden möchte, dann ist es gut zu üben. Wenn ich aber nicht Pianistin werden möchte, dann ist es egal, also dann muss ich nicht üben. Und das andere ist dann der kategorische Imperativ, wo du halt nur frei entscheidest, letztendlich, wenn du dich eben dran hältst.
Mhm. Genau, es geht in diese Richtung. Es geht darum, wie Sie richtig sagen, über hypothetische, kategorische Imperative. Diese Sachen hier, gute Sehvermögen, Fingerfertigkeit, die werden eher so kategorischen Imperativen zuzurechnen. Die haben in sich keinen Selbstzweck. Die sind nur gut im Blick auf etwas. Also in der Grundlegung zur Metaphysik, da sieht man, sagt Kant ganz zu Beginn, die Talente des Geistes, wie sie alle heißen, Klugheit, Gewitztheit, ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf, die sind immer nur in Hinsicht eines bestimmten Zweckes gut. Hypothetisch gut allein, also im moralischen Sinne gut, ist allein ein guter Wille. Und das scheint hier im Hintergrund zu sein. Wobei, wie eine Kommilitonin heute auch gesagt hat, das gute Sehvermögen ja auch eine naturale Qualität hat und Philippa Futh, dass er gerade wieder ins Spiel bringen möchte. Aber da ist sie jetzt ganz auf kantische Seite. Absolut gut ist eine Selbstzweckhaftigkeit, die jetzt nicht nach hypothetischen Imperativen zu denken ist. Also die Idee der praktischen Rationalität, sagt sie, also der Grundgedanke betrifft tatsächlich den Willen. Das ist die Anknüpfung an Kant. Das können wir sagen, ist die objektive Seite, Objektivismus. Indessen hat sich Kant anscheinend geirrt, als er dachte, dass eine abstrakte, auf vernünftige Wesen als solche anwendbare Vorstellung der praktischen Vernunft, die reine praktische Vernunft, der kategorische Imperativ, so etwas wie ein Moralkodex von Menschen begründen könnte. Bewertung menschlichen Handels hängt nämlich auch von wesentlichen Zügen spezifisch menschlichen Lebens ab. Also sie möchte die reine praktische Vernunft transformieren, situieren innerhalb spezifisch menschlicher Lebensvollzüge. Da kommt die Lebensform jetzt ins Spiel. Ja? Also Moral, Fundierung, Moral, Kodex, Moralbegründung oder Moralbeschreibung, nicht auf Basis reiner praktischer Vernunft des kategorischen Imperativs, des formalen Maximentests des Willens, sondern angesichts eines Willens, der eine praktische Rationalität besitzt und der im Vollzug menschlicher Praktiken, menschlichen Handels verortet ist. Ein Wille, der im Leben steht, ein im menschlichen Leben stehender Wille. Das ist der Ansatzpunkt. Und nicht ein Wille, der irgendwie ja, gar nicht klar fassbar ist bei Kant. Kant hat ein Problem, den Willen zu verorten. Was für ein Wille ist das? Er spricht immer vom reinen Willen, der reine Wille. Der reine Wille ist für Kant nichts Zeitliches, nichts Empirisches, nichts Lebendiges. Der reine Wille ist eine Struktur. Es ist eine volitionale Struktur, die formal widerspruchsfrei ist und die material, könnte man auch noch sagen, informiert ist durch die Haltung der Achtung, der Ehrfurcht vor dem Sittengesetz. Das ist für Kant ein guter Wille. Dieser gute Wille ist nicht greifbar. Ja? Wer hat den guten Willen? Gut, natürlich ein Subjekt, aber der gute Wille ist universell, der ist nicht individuell gedacht, der gute Wille. Der ist das Allgemeines, der ist die Widerspruchsfreiheit, der ist die Form des kategorischen Imperativs. Und die ist eben nicht individuell, die ist universell, universal. Und sie versucht jetzt den Willen individuell zu machen, indem sie ihn in menschliche Vollzüge verortet. Das ist so ihr Gedanke. Das ist ja eigentlich erstmal einleuchtend in die Lebensform. Wer möchte mal weiterlesen? Vielleicht hier der Reimer.
Ernst Krumm schreibt: Einander ohne die Anwendung körperlicher Gewalt dazu zu bringen, etwas zu tun, gehört zu den Notwendigkeiten im menschlichen Leben. Und das weit über das hinaus, was durch andere Mittel sichergestellt werden könnte. Enscombe macht hier auf etwas aufmerksam, das sie an einem anderen Ort eine aristotelische Notwendigkeit geben könnte. Etwas, das notwendig ist, weil und insofern etwas Gutes davon abhängt. Wir stützen uns auf dieselbe Idee, wenn wir sagen, dass es für Pflanzen notwendig ist, Wasser zu haben, für Vögel Nester zu bauen, für Wölfe in Rudel zu jagen und für Löwinnen ihren Jungen das Töten beizubringen. Diese aristotelischen Notwendigkeiten hängen davon ab, was die jeweilige Pflanzen- oder Tierspezies braucht, sowie von ihrem natürlichen Lebensraum und von ihren Möglichkeiten, darin zurechtzukommen. Diese Faktoren bestimmen, was es für die Mitglieder einer bestimmten Spezies heißt, so zu sein, wie sie sein sollten, und das zu tun, was sie tun sollten.
Vielen Dank. Ist jetzt der Kern ihrer Theorie, Stichwort aristotelische Notwendigkeit. Was steht sie darunter? Was kann man darunter verstehen? Wäre denn die aristotelische Notwendigkeit für eine Biene?
Der Gesellschaft zu dienen.
Ja, das, also welche Gesellschaft meinen Sie jetzt? Der menschlichen Gesellschaft?
Nein, nein, der Bienen.
Der Bienengesellschaft, ja. Genau. Der Bienenkönigin, ne? der zu dienen.
Ja, damit überhaupt vor dem steht.
Genau, was müsste sie noch alles machen?
Sie müsste melden, wenn sie Nahrung findet. Dass die anderen das auch wissen.
Genau, signalisieren. Oder man könnte sich auch Ameisen vorstellen, ganz ähnlich. Die Biene müsste mithelfen, Bienenwabe aufzubauen. Ich bin jetzt kein Imker, aber es ist ja sehr komplex, solche Systeme. Sie müsste Feinde, müsste sie angreifen. Sie müsste, das ist auch lustig, sie müsste wenn es zu heiß wird, müsste sie mit ihren Flügeln Luft zufächern. Das müsste sie zur Königin, glaube ich. Dann fächern die Bienen da Luft rein. Wenn es zu heiß wird, glaube ich. Also sie hat ganz viele Aufgaben. Ne? Das wäre die aristotelische Notwendigkeit der Biene. Also praktisch, was die jeweilige Pflanzen- oder Tierspezies braucht, um in ihrem natürlichen Lebensraum zurechtzukommen. Das heißt, so zu sein, wie sie sein sollte. Und hier haben wir jetzt ein normatives Prädikat. So. Die aristotelische Notwendigkeit ist eine Kategorie, die normativ ist. Also das ist eine Kategorie, die nicht nur beschreibend ist, sondern die uns Kriterien dafür gibt, was gut oder schlecht ist. Weil die Kategorie sagt, so sollte es sein. Die Kategorie sagt, so ist das. So, daran messen wir jedes Individuum, was darunter fällt. Und es könnte sein, dass ein Individuum, was unter die Kategorie fällt, eben nicht ganz unter die Kategorie fällt. Das ist eben im Leben so. Wir haben eben, das Leben ist nicht so, dass wir wie aus dem Fließband eben jetzt hier dasselbe Produkt erzeugen, obwohl selbst da würde die Analogie gelten, weil manche Produkte eben defekt sind. Ja. Hier müssen wir allerdings wieder aufpassen, dass wir das jetzt nicht vergegenständlichend denken, sondern es geht ihr ja um Vollzüge. Also es wäre jetzt, gut, manchmal spricht sich von einem dreibeinigen Wolf oder so, aber eigentlich müsste man sagen, es geht um Vollzüge. Es geht also darum, dass die Biene eben nicht Informationen weitergibt, dass sie nicht die Praxis des Luftzufächerns auf sich nimmt. Um sowas geht es nicht. Aber es ist eine aristotelische Notwendigkeit, ist eine Kategorie, die eine schwache Art von Normativität besitzt. Und damit haben wir eigentlich in der aristotelischen Kategorie haben wir einen Begriff, der diese Luft an sein sollen überwindet. In dieser Kategorie haben wir das Sein-Sollens-Problem gelöst. Könnte man denken. Das Problem ist jetzt, wenn wir es auf den Menschen anwenden. Das ist das Problem. Sie spricht bisher nur von Spezies, die nicht menschlicher Natur sind. Jetzt hatten Sie sich gemeldet?
Ja, ich wollte nur noch mal was für Verständnis fragen. Die zählt denn jetzt ganz bestimmte Eigenschaften, die für ein Lebewesen relevant sind, für ihr Leben, für das Leben?
Ja. Ja.
Also sie dreht doch eigentlich jetzt so ein bisschen an der Entität, wenn man so will.
Okay, also Sie würden sagen, das kann man doch nur induktiv sagen, würden Sie sagen.
Ja. Ja.
Ich kann doch nicht von vornherein a priori einen Begriff haben, was jetzt zur Lebensform von Vögeln gehört. Ja. Es könnte ja sein, dass ich irgendwann feststelle, hoppla, dazu gehört noch was ganz anderes. Oder ich habe mich getäuscht. Meinen Sie das?
Nee, ich meine einfach nur damit, dass Sie jetzt ja auch dazu ganz insofern macht, dass sie sagt, das, was sie empirisch sammle, egal ob sie jetzt alles umfasst oder auch nicht, aber das hat normativen Charakter. Ja? Mhm. Und damit wird es ein Sein sollen. Mhm. Und für mich ist es ein Bruch.
Okay. Ja, aber sie könnte doch sagen, gut, es gehört einfach zum Vogel dazu, zu seiner Lebensform, dass er Nester baut. Das ist sozusagen so eine der typischen Vollzüge des Vogels, Nester zu bauen und seine Jungen dort aufzuziehen. Okay, dann wäre es ein epistemisches. Dann wäre es ein
epistemisches.
Genau, richtig. Richtig, guter Punkt, ja. Das wäre also ein epistemisches Problem. Ja. Ein epistemisches, dass ich eben nicht, dass ich die Frage hätte, wie kann ich das rechtfertigen? Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle Vögel damit treffe? Ne?
Mit dem schwarzen Schwan.
Ne? Ja, könnte man sagen, epistemisches Problem vielleicht. guckt, dann könnte man sagen, es ist eine Ausnahme. Wölfe in Rudeln zu jagen oder Eulen bei Nacht auf die Jagd zu gehen. Also man könnte jetzt höchstens sagen, es gibt so unscharfe Ränder. Also die aristotelische Notwendigkeit, die trifft schon so im Zentrum, aber hier haben wir vielleicht noch so Unschärfe. Gibt es auch bei Wittgenstein, haben wir das ja auch. Ne? Diese Familienähnlichkeit wäre eine Möglichkeit. Jetzt hatten wir erst sie sich gemeldet und dann sie. Ist es noch dazu?
Nein.
Okay, dann sie.
Das war jetzt auch nicht speziell eine Ordnung.
Okay, gut. Oder wollen Sie die andere Frage stellen?
Ich sehe, die gut übersieht, ist genetisch festgelegt bei den Tieren. Aber bei Menschen ist das so genetisch nicht festgelegt.
Okay, das wäre, wie der Kommilitone vorhin gesagt hat, dieser Kategorienfehler, dass man sagt, wenn wir von Moralität sprechen, das hat nichts mit Naturdetermination zu tun, nichts mit Genetik, das ist was auf Freiheit basiert. Ja, jetzt hatten Sie sich gemeldet.
Genau, die aristotelische Notwendigkeit scheint ehrlich aus einem funktionalistischen Begriff auszusehen, was das heißt, sozusagen die pragmatische Version deiner Spezies zu sein. So eine Biene ist sozusagen gut im funktionalistischen Sinne, wenn sie zum Beispiel der Königin dient und so weiter, aber das ist ja nicht das Gleiche wie gut im moralischen Sinne. Diese Brücke muss ja noch sozusagen
Genau, richtig. Also, wir hätten hier so eine Art hypothetischer Imperativ bei Bienen. Wir sind eben gut zu etwas. Das wäre funktionalistisch. Man könnte jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, es geht aber nicht nur um Einzelhandlungen, sondern es geht einfach um die Idee der Biene. Und die Idee der Biene ist vielleicht sogar mehr als nur die Summe ihrer typischen Verhaltensweisen. Sozusagen, es ist der Zusammenhang dieser Verhaltensweisen. Ja, das wäre so ein Versuch, wo man sagen könnte, es übersteigt doch nur so Funktionalität. Aber letztendlich ist es doch schon etwas, was auf Nutzen ausgerichtet ist. Die Biene muss gut funktionieren. Sie muss gewisse Eigenschaften besitzen, die zuträglich sind für das Überleben letztendlich der Art. Das ist, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert, dann wird dieses Leben geschädigt. Und denken Sie mal jetzt im Vergleich zu Menschen. Der Mensch kann auch jetzt Atombomben bauen, aber das wäre jetzt nicht so sehr im Sinne des Defektiven, sondern gut, die letzte Folge einer Atombombe kann sein, dass der Mensch sich selbst auslöscht. Aber der Grund wäre dann nicht so sehr was Defektives, sondern das wäre gerade an der Atombombe eine extreme Aktivität. Der Mensch würde vielleicht sogar seine Menschlichkeit, zugespitzt gesagt, gerade dadurch beweisen, im Sinne der aristotelischen Notwendigkeit, dass er die Menschheit vernichtet. Weil der Mensch so clever ist, so intelligent ist, das ist das typisch Menschliche, dass er in der Lage ist, sich selbst zu vernichten.
Mein Gedanke war, wenn ich jetzt wird eigentlich eine Frage dran. Sind bestimmt ja jetzt das Gute für die Biene als eine Art vorteilhaft für die Biene, mit, also als Mittel zum Zweck, für den Zweck des Überlebens. Und jetzt wäre eben gerade in Bezug auf den Menschen die Frage, naja, Moral ist ja eben, oder ist so eine Intuition jetzt, zeichnet sich eben dadurch aus, dass nicht unbedingt das Überleben der höchste Wert ist. Sondern, dass man eben sagt, naja, zum Beispiel Würde steht vor, also ist mehr wert als das nackte Überleben.
Ja, genau. Dann genau, da würde die Analogie nicht mehr gelten. Das ist die Überlebensfunktion, die sie jetzt hier nicht direkt ausspricht bei Tieren, aber mir scheint das doch hier letztendlich, hier, Pflanzen müssen Wasser haben, ergänzen, um zu überleben. Vögel müssen Nester bauen, um sich zu reproduzieren. Wölfe müssen Rudel jagen, um zu leben. Genauso bei Löwen. Und es ist richtig, also wir können sagen, dieses Überleben, das gilt jetzt für die menschliche Lebensform nicht. Da würde Fuchs dann sagen, okay, richtig, die Analogie hat hier ihre Grenze. Hier geht es nicht um das naturalistische Überlebenskriterium, sondern geht es um eine möglichst adäquate Lebensform. Und eine Lebensform, auch vielleicht eine Überlebensform, kann zum Beispiel darin bestehen, dass die Menschheit ihre Moral sich tradiert, dass man moralische Systeme aufbaut, die Bestand haben. Das wäre dann so ihr Analogon dazu. Dass wir sagen, wir erlassen Menschenrechte, wir kodifizieren Menschenrechte und sorgen dafür, dass die auch in zukünftigen Generationen eingehalten werden. Wir schaffen Gesundheitssysteme, die über mehrere Generationen Bestand haben. Wir Schulsystem, allgemeine Schulpflicht oder Entwicklungshilfe, sowas. Das könnte man jetzt auch dazu zählen.
Aber es ist richtig, es ist nicht mehr unmittelbar an den Bestand, an die Erhaltung des Bestandes gerichtet. Das pure Leben im natürlichen Sinne scheint hier nicht der Punkt zu sein, sondern eher das gute Leben, das moralische Leben, das nicht natürlich eins zu eins umsetzbar ist. Ja. Jetzt haben Sie sich gemeldet?
Ja, ich habe eine Frage, und zwar beim Lesen habe ich mich an Max Scheler mit seinen Einstufen erinnert gefühlt. Und dann dachte ich mir, dass halt dann vielleicht darin dann der springende Punkt ist, dass sie diesen Stufen folgt, also der ganz banale Lebensraum und so weiter. Und dass sie aber dann eigentlich die Moral in der praktischen Intelligenz, also dann in der letzten Lebensstufe vielleicht anordnet. Also die eigentlich nur die Menschheit.
Okay, das war ja keine Stufe mehr, sondern das war ja dann dieser Geist, meinen Sie das?
Ja.
Weil die organisch gebundene praktische Intelligenz wäre dann das, ein Nester zu bauen. Oder vielleicht bei den Vögeln haben vielleicht nicht eine organisch gebundene praktische Intelligenz, aber Krähen oder Schimpansen, sowas. Ne? Die können sich Instrumente bauen, die können dann ihr Futter mit Instrumenten sich besorgen. Ja? Und das ist eine interessante Idee, also bei Max Scheler, der sagt, es gibt noch eine Stufe über der praktischen Intelligenz, den Geist. Und der Geist könnte dann sowas sein wie eine moralische Lebensform. Ja, das wäre, glaube ich, auf der Ebene von Food. Nur wäre da der Unterschied der, dass Scheler sagt, der Geist hat mit dem Leben eigentlich gar nichts zu tun. Der ist völlig energiearm, der ist dem Leben entgegengesetzt. Und Food scheint doch noch auch die menschliche Lebensform in größere Nähe zu bringen mit der natürlichen Lebensform. Deswegen würde ich sagen, einerseits ja, es geht nicht um praktische Intelligenz. Sie sagt ja selbst im Zitat davor, sagt sie, es geht nicht um gutes Gedächtnis, gutes Sehvermögen, um solche praktische, natural, instrumentell verstandene Praktiken, sondern es geht um das Absolute im Sinne der Moral. Da würde ich sagen, da besteht eine Nähe zu Max Scheler, aber eben nicht mehr dann, wenn es um den Lebensbegriff geht, weil der Geist für Scheler nichts Lebendiges ist. Der ist triebarm, der ist völlig angewiesen auf die anderen Stufen unter ihm. Ja. So, und jetzt kommt unser bekanntes Beispiel. Möchten Sie mal lesen? Wollen wir einfach der Reihe weiterlesen? Einfach.
Ja. Man wird sicherlich nicht bestreiten, dass mit einem trittbrettfahrenden Wolf, der frisst, aber nicht an einer Jagd teilnimmt, etwas nicht in Ordnung ist. Dasselbe gilt von einer Biene, die eine Nektarquelle entdeckt, ihren Verhalten anderen Bienen aber nicht mitteilt, wo diese zu finden ist. Diese trittbrettfahrenden Individuen einer Spezies, deren Mitglieder zusammenarbeiten, sind ebenso defekt wie diejenigen, die ein schadhaftes Gehör-, Seh- oder Bewegungsvermögen haben.
Vielen Dank. Zusammenarbeit muss natürlich klein sein. Genau.
Ich habe es aber klein gelesen.
Völlig richtig, völlig richtig. Das muss bei der Texterkennung muss das schiefgelaufen sein, ein Defekt bei der Texterkennung. Aber kein natürlicher Effekt, ein technischer Defekt. Das ist ja alles richtig, was sie jetzt hier sagt. Klar, trittbrettfahrende Individuen. Kann man die überhaupt Trittbrettfahren nennen, weil das scheint doch vorauszusetzen, dass sie es absichtlich machen. So als ich lebe auf Kosten der Gesellschaft und trage nichts dazu bei, das würde ein Tier nicht sagen. Oder? Weil sie dazu würde gehören, dass es einen freien Willen hat, dass es Eigendünkel besitzt. Und das würde ausgestoßen werden, wenn es sich so benehmen. Es könnte aber nicht überleben. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu entscheiden würde, ein Trittbrettfahren bedeutet eigentlich, sich dafür entscheiden, auf Kosten der Allgemeinheit zu leben. Deswegen ist die Frage, trifft das überhaupt zu? Und die andere Frage ist, ja gut, und was bedeutet das jetzt für den Menschen? klar, dass das für die Tierart nicht gut ist, aber was bedeutet das jetzt für uns? Ja, lesen wir mal weiter, der Reihe.
Ich behaupte, dass die Gesichtspunkte im Bereich von Versprechen, Freundlichkeit und Hilfe für Menschen in Not dieselbe Art in Verknüpfung mit Handlungsgründen haben wie Gesichtspunkte des Eigennutzes oder der Zweckmäßigkeit. Die Verknüpfung verläuft in jedem dieser Fälle über den Begriff der praktischen Vernunft und die Tatsachen menschlichen Lebens. Ich denke also, wir dürfen es für aussichtsreich halten, eine kognitivistische Alternative zu Theorien wie Emotivismus, Preskriptivismus und Expressivismus zu formulieren. Es handelt sich um eine Alternative, die den Weg einer notwendigen Verknüpfung zwischen moralischem Urteil und Handlung beschreitet, um die Probleme zu lösen, die diese Theorien zu lösen versuchen.
Vielen Dank. Also hier unser Zwischenbereich, den wir jetzt vielleicht nicht ganz hier so abbilden können, aber... Also irgendwie dazwischen. Ja, wir haben hier Subjektivismus, sie hat hier auch noch Präskriptivismus. Und Expressivismus. Expressivismus, ich drücke irgendwas aus. Scheint mir sehr nahe hier zusammenzugehen. Da drücke ich etwas Bestimmtes aus. Emotionen. Es scheint für sie in jedem Fall subjektivistisch zu sein. Das ist ihre Strategie. Ja, was ist jetzt der Punkt? Wie will sie diesen Zwischenbereich besetzen? Hier. Die Verknüpfung verläuft in jedem dieser Fälle über den Begriff der praktischen Vernunft und die Tatsachen menschlichen Lebens. Ich denke also, wir dürfen das für aussichtsreich halten, diese Alternative zu formulieren. Es handelt sich um eine Alternative, die den Weg einer notwendigen Verknüpfung zwischen moralischem Urteil und Handlung beschreitet, die Probleme zu lösen. Also Handlung ins Zentrum. Und jetzt lesen wir noch das letzte Zitat, vielleicht hier.
Die These dieses Kapitels lautet, dass ein moralisches Argument letztlich in Tatsachen des menschlichen Lebens gründet. Tatsachen, die sie erst eins kommt, anfühlt, wenn sie über das Gute spricht, das von der Einrichtung des Versprechens abhängt und wie ich sie anfühlte, als ich darlegte, warum es zur menschlichen Rationalität gehört, dass jeder sich besonders um die eigene Zukunft kümmert. In meiner Sicht steht daher moralische Bewertung nicht im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung. Sie hat vielmehr mit Tatsachen einer besonderen Art zu tun, genauso wie Bewertungen solcher Dinge wie Sehvermögen und Gehör bei Tieren sowie andere Aspekte ihres Verhaltens.
Vielen Dank. Ja, das ist jetzt die Grundthese gegen diese ganzen anderen Theorien, Expressivismus, Präskriptivismus, Emotivismus, die besagen, dass es bei Urteilen nicht um Tatsachen geht, nicht um Tatsachen. Dass nicht ontologisch damit eine Struktur der Welt ausgedrückt ist, sondern tendenziell eher was über mich im Verhältnis zur Welt vielleicht. Durch Emotionen, durch Vorschriften, durch Ausdrücke. Und sie sagt jetzt, für sie ist eine moralische Bewertung eine Form der Tatsachebehauptung. Aber mit besonderen Tatsachen. Also die Tatsachen helfen nicht so sehr die Natur, nicht Naturalismus, Objektivismus, nicht Lust und sowas, da würde es ihm nur recht geben. Das ist nicht die Tatsächlichkeit der Normalität, aber es ist immer eine ganz besondere Form von Faktizität, könnte man sagen, von Tatsächlichkeit. Das sind nämlich Tatsachen des menschlichen Lebens. Ja, das ist der Punkt. Tatsachen besonderer Art, Tatsachen, die Praktiken, Vollzüge des Menschenlebens betreffen und nicht rein naturalistische Phänomene. Sie können jetzt sagen, der Naturalist macht den Fehler, dass er alle Fakten in einen Topf wirft und nicht unterscheidet.
Wir können faktisch noch mal schön unterscheiden. Es gibt eben diesen Bereich der Lebensvollzüge. Und Moore hat das auch nicht gesehen und ist deswegen die Gegenextrem, Gegenposition geraten. Also das ist der Punkt. Tatsachen des menschlichen Lebens. Tatsachen des menschlichen Lebens, sprich Lebensformen, fundieren moralische Urteile. Und das ist die Nähe auch zu Wittgenstein. Sie nennt sich Gründen, fundieren die Lebensform bei Wittgenstein, die fundiert unsere Sprachspiele, unsere sprachlichen Äußerungen. Ja?
Inwieweit wird sich das denn jetzt unterscheiden von einer Interessentheorie? Also, ob oder Jugend oder so, dass man sagt, naja, zum menschlichen Lebensform gehört, dieses Interesse zu haben, so und so. Und das heißt, gut ist das, was dem Interesse dient. Also ist die Moral.
Ja, ich denke, das wäre auf Ihrer Ebene. Nur scheint die Interessenstheorie nicht mehr so metaethisch zu sein. Das ist eine ganz konkrete, materielle Ethik, die uns sagt, was ist gut, es geht um die Interessen, Objekte, das ist der Moral. Während sie gar nicht so sehr auf jetzt die konkreten Objekte ist, sondern sie geht nur die Frage nach der referenzmoralischen Urteile, das Leben, das menschliche Leben. Was jetzt genau darunter fällt, darüber schweigt sich hier erstmal. Man könnte Interessen drunter zählen. Interessen. Das Interesse nicht verletzen. Menschliche Interessen. Zweckverfolgung. Typisch menschliche Zwecke. Dass die nicht verletzt werden sollen. Das geht dann wieder in die kantische Richtung, der gute Weg. Der sich ausrichten soll an Interessen der Lebensform. Was die Interessen der Lebensform drunter hält. Sie scheint mir hier eine metaethische Form zu vertreten, die nicht so sehr konkret uns sagen möchte, was jetzt gut ist, sondern die metaethische Position bleibt immer drüber und sagt, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, über das Gute was aussagen zu können, sagt die Bedingungen der Möglichkeit, der Rahmen innerhalb dessen überhaupt moralisch konkrete Aussagen möglich sind, ist die Lebensform. Das ist der Bezugsraum. Nicht das Natürliche grundsätzlich, nicht die Lust, sondern der Vollzug, die Gesamtheit der Vollzüge menschlicher Praktiken, die wir menschliche Lebensform. Wir müssen noch schauen, ob sie das konkret inhaltlich ist, auch noch dazu sagen. Aber sie bleibt hier sehr auf einer metaethischen Position. Bislang jedenfalls. Das Buch ist noch länger. Wir sind ja erst auf Seite 42. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre rege Mitarbeit. In der nächsten Sitzung wollen wir weiterlesen. Wir haben noch ein paar Zitate. Ich bringe weitere Zitate hinzu. Schauen Sie mal auf diese Punkte. Sagt sie was Konkretes, wie wir konkret leben sollen? Und lösen Sie den Quiz, den ich Ihnen wieder schicke. Bis zum nächsten Mal.